Kurznachrichten.
Achtung, Achtung, ein Rougierköppe macht ein paar Tage Urlaub. Achtung, Achtung, ein Rougierköppe macht ein paar Tage Urlaub.
Aber keine Angst, es ist nur eine wirklich kurze Sommerpause und eine Sommerpause mit gezielten Unterbrüchen, mit einem abwechslungsreichen Ferienprogramm, das Interviews, Hintergrundserien und natürlich die aktuellen Nachrichten bündelt. Bevor ich das tue, möchte ich hinweisen, noch einmal auf meine Deutschland-Tournee im kommenden Herbst, Krieg und Frieden. Das ist das ganz große Thema.
Urlaub, nochmal Urlaub, komm, wir packen unsere sieben Sachen und wir machen Urlaub.
Lernen mit Schlager Ulla Norden, so sehr ich Roger Köppe schöne Urlaubstage wünsche, neige ich doch dazu zu sagen, Terminierungen in Sachen Krieg und Frieden nicht allzu weit in die Zukunft zu planen.
Und nun das Dossier.
Meine Sorge ist, Europa steuert nicht einmal 100 Jahre nach dem Ende des letzten Weltkriegs auf einen neuerlichen großen Krieg in Europa zu. Die Zeichen stehen auf Eskalation. Alle Seiten sind davon überzeugt, zu gewinnen bzw. sich eine Niederlage nicht erlauben zu können. Beide Seiten haben enorm viel Kapital investiert. Und es ist eine Auseinandersetzung, die nach einem Sieger und nach einem Verlierer geradezu schreit. Das ist die objektiv beschriebene Ausgangslage. Und wenn man das ernst nimmt, dann sieht man da einfach keine Ausstiegsmöglichkeiten. Wie kommt man aus diesem Kriegswahnsinn wieder raus? Wo ist der Fluchtweg? Wo ist die Friedensoase? Das ist natürlich unser Thema und wir werden Klartext reden, meine Damen und Herren. Wir werden nicht mit dieser politischen Korrektheit, mit diesen sandgestrahlten Verlogenheiten, mit dieser salonfähigen Verlogenheit, so werden wir uns nicht unterhalten. Ich werde klare Positionen vertreten. Sie haben natürlich die Gelegenheit, mir zu widersprechen, mir Fragen zu stellen, Ihre Sichtweisen einzubringen. Ich würde mich riesig freuen, Sie zu treffen, möglichst zahlreich. Bringen Sie Freunde mit, sichern Sie sich ein Ticket und merken Sie sich die Termine in Ihrer unmittelbaren Umgebung vor. Ich trage sie hier Ihnen noch einmal vor. Am 7. September bin ich in Lübeck, am 8. September in Magdeburg, am 9. September in Dresden und am 10. September in Erfurt. Am 2.11. werde ich in Nürnberg auftreten, am 3.11. in Erding bei München, am 4.11. in Leonberg bei Stuttgart, am 9.11. in Duisburg, am 10.11. in Bielefeld, am 16.11. in Neu-Ulm, am 17.11. in Ludwigshafen am Rhein und am 18.11. in Saarbrücken.
Ach, Saarbrücken, wo wenigstens ein bisschen Frieden besungen wurde, der einst... Was natürlich nicht reicht.
Es ist eine Lage, die sich ernsthaft zuspitzt. Und es ist, wenn man sich das nüchtern vor Augen führt, die Besichtigung einer Vorhölle des Wahnsinns, in der wir uns bewegen. Nicht einmal 100 Jahre nach dem letzten Weltkrieg. Jetzt wieder diese politische Kriegsbesoffenheit. Und ich sage politische Kriegsbesoffenheit, denn die meisten Leute, mit denen ich rede, die wollen diesen Krieg nicht. Aber wie viele wollen ihn eigentlich nicht? Und wo ist die Friedensbewegung, meine Damen und Herren? Ich sage hier ganz klar, nein zum Krieg, ja zur Schweiz, ja zur immerwährenden, bewaffneten und umfassenden Neutralität. Ja zu Gesprächen, ja zur Diplomatie und ja zu einer Abrüstung der Worte und der Waffen, denn die Worte sind zu Waffen geworden. Und wenn ich nur schon die Rhetorik mir anschaue, vor allem auf der westlichen Seite, das ist eine Rhetorik der Enthemmung, der Entfesselung, der Beleidigung, der Herabsetzung, das ist ein Herrenreiter-Vokabular, das hier wieder Einzug gehalten hat, das rund 80 Jahre nach Beendigung des letzten Weltkriegs einen nur beelenden kann, wenn man das so zur Kenntnis nimmt. Und dahinter steht eine Überheblichkeit, steht eine Selbstüberschätzung, denn das ist meine ganz große Sorge, dass hier Europa und vor allem die Bundesrepublik Deutschland, Deutschland ist ein zentrales Land in dieser Frage, dass Europa und die Bundesrepublik Deutschland auf einen Krieg zusteuern, auf einen Krieg zu delirieren. Man könnte sagen Schlafwandeln, aber es ist eben nicht eine Schlafwandlerei, sondern es geschieht auf offener Bühne bei wachem Geist und intaktem, soweit wie möglich, Verstand. Man steuert, man schleudert auf einen Krieg zu, dem man nicht gewachsen ist.
Ja, und schlimm, das wird am schärfsten formuliert, zum Beispiel von Alice Weidel.
Die Scharfmacher in ihren eigenen Reihen schwadronieren fern jeder Realität noch immer vom Sieg der Ukraine über Russland, ohne dazu zu sagen, dass das ohne einen dritten Weltkrieg nicht zu haben wäre und mit einem dritten Weltkrieg schon gar nicht.
So am 15. Mai 2025. Ich lobe Ruschi Köppel ob seiner Distanz zum Begriff Schlafwandeln.
Sarah kommt.
Ganz Europa diskutiert nur noch darüber, noch mehr Waffen zu liefern und die zu finanzieren. Und selbst das letzte Tabu, die Entsendung von Bodentruppen, beginnt zu bröckeln. Die EU, die mal ein Friedensprojekt sein sollte, schlafwandelt Schritt für Schritt in Richtung Krieg.
Nein, nein, liebe Sarah Wagenknecht, in Kriege schlafwandelt man nicht. Und es wäre die Aufgabe von Linken, das klar zu formulieren. Köppel im Urlaub, aber eine Tirade noch. Sie beginnt beim Treffen zwischen Marco Rubio und Sergej Lavrov in Manila.
Gipfeltreffen der Vereinigten Staaten von Amerika und Russland in Manila. Es gibt ein Kommuniqué und das Bemühen der russischen Seite von Außenminister Lavrov ist spürbar, den Geist von Anchorage wieder zu beleben. Wir müssen uns vor Augen halten, dass sich die Vereinigten Staaten von Amerika und Russland im Wesentlichen einig gewesen sind. Trump und Putin standen einen halben Millimeter vor dem Handschlag. Man war sich im Klaren darüber, die Ukraine wird nicht NATO-Mitglied, der Donbass geht an Russland, die Krim geht an Russland, dafür gibt es Sicherheitsgarantien und wirtschaftliche Aufbauhilfe, auch eine Freigabe der russischen Staatsvermögen. Russland wiederum hat damals auch versprochen, einen Teil dieses Staatsvermögens in amerikanische Unternehmungen zu investieren. Also das lag auf dem Tisch. Da hat Präsident Putin eingewilligt, dem amerikanischen Unterhändler Witkow. Aber in Anchorage hat Trump realisiert, dass er die Europäer und die Ukrainer nicht ins Boot bringt. Und offensichtlich sind die Amerikaner nicht mehr stark genug, zum einen Europa zu verteidigen und zum anderen Europa zu zwingen, einen bestimmten Friedenskurs zu fahren. Das ist ja auch eine Absurdität der heutigen Situation, dass man die Europäer wieder zwingen muss. Zum Frieden. Ich meine, wir sind ja völlig überinvestiert in diesen Ukraine-Krieg. Man hat sich eingeredet, das sei eine existenzielle Auseinandersetzung für Europa, für den Westen, als ob es dort um unsere innersten Werte, um unser Dasein, um unser Weiterbestehen ginge. Das ist komplett durchgeknallt, weil dieser Krieg ist ja verursacht worden durch ein Ausgreifen des Westens immer näher in russische Sicherheitsgefilde, Unterbruch aller Versprechungen nach dem Ende des Kalten Krieges. Dieser Konflikt ist das Resultat der westlichen Hybris, der westlichen Arroganz, der amerikanischen Selbstüberschätzung nach dem Sieg im Kalten Krieg, alleine die Geschicke auf diesem Planeten bestimmen zu können. Und die Europäer haben sich am Rockzipfel der Amerikaner in die gleiche Besoffenheit hineingesteigert. Das ist übrigens die Überheblichkeit auch der Westdeutschen gegenüber den Ostdeutschen, das hat alles da seinen Ursprung. Dieser Kalte Krieg, dieser Sieg im Kalten Krieg ist dem Westen nicht gut bekommen, ist an sich auch nichts Neues unter der Sonne. Erfolge steigen den Menschen in den Kopf. Aber die Russen sind eben keine Quantité negligible mehr, die lassen sich nicht einfach herumstoßen. Sie wehren sich, sie schlagen zurück und sie berufen sich in ihrer militärischen Spezialoperation, wie sie sagen, die natürlich auch eine Blamage ist für den russischen Präsidenten, weil sie viel zu lange dauert. Er hat sich da natürlich grässlich verkalkuliert am Anfang. Aber die Russen berufen sich, ob sie jetzt das teilen oder gut finden, spielt überhaupt keine Rolle, aber sie berufen sich noch auf das internationale Recht, das Völkerrecht, was die Amerikaner ja nicht mehr tun. Also die Europäer haben sich hier sozusagen eine Fata Morgana, eine hochgefährliche Fata Morgana hochgezogen. Sie reden sich ein, man sei da in einem riesigen Krieg. Man ist in einer skurrilen Siegesgewissheit. Ich habe mit dem serbischen Präsidenten Vucic darüber gesprochen, er hat mir das erklärt. Beim Treffen am 14. Juli in Frankreich habe er den Eindruck gewonnen, dass die anderen Ministerpräsidenten und Staatsoberhäupter der Europäischen Union felsenfest davon überzeugt seien, diesen Krieg gewinnen zu können und gewinnen zu müssen. Auf keinen Fall dürfe Russland einen Sieg davontragen, Russland müsse verlieren. Und da sage ich Ihnen einfach das, was mir ein finnischer Gewehrsmann gesagt hat. Wer will, dass Russland verliert, wird vorher einen Atomkrieg bekommen. In Europa. Das ist die Perspektive. Und Politiker, die nun wirklich bewiesen haben in den letzten Jahren, dass sie es nicht können, führen uns hier auf diesem Hochrisikotrip, auf diesem Ritt auf der Rasierklinge, in ein Himmelfahrtskommando, dessen Schrecklichkeit wir uns in dieser ja so wunderbar friedlich wirkenden Sommerszeit überhaupt keine Vorstellung machen können. Aber jetzt kommt mein Appell an Deutschland. Wo ist denn da eigentlich Deutschland? Wo sind die Deutschen mit ihrer historischen Erfahrung? Sind die Deutschen jetzt plötzlich wieder an der Speerspitze der Russlandhasser? Will man jetzt sozusagen noch einmal durchziehen, was beim ersten Anlauf gescheitert ist im letzten Weltkrieg? Ich erhalte sehr viele Zuschriften von Ihnen, wo man mir sagt, das Gegenteil ist der Fall. Wir haben keinen Russenhass und gerade im Osten Deutschlands, das ist ja hochinteressant, im Osten Deutschlands, wo man ja jeden Grund hätte, ein Russland-Trauma aufzubauen, ist nichts dergleichen vorhanden. Im Gegenteil, es scheint mir fast so, als seien die Sympathien gegenüber Russland noch gestiegen im Osten Deutschlands und nicht gesunken. Was allerdings im Westen Deutschlands bei den Gewinnern des Kalten Kriegs überhaupt nicht zur Kenntnis genommen wird. Also diese Funkstörung, die sie haben zwischen Ost und West in Deutschland, das ist sozusagen wie in Nutsche, im Kleinen abgebildet, was wir im Großen in Europa sehen. Und ich zähle Russland zu Europa. Also meine Damen und Herren, das ist eine ganz gefährliche Situation. Und was es eben noch gefährlicher macht, ist die Tatsache, dass die Medien, auch die Journalisten, wo sind eigentlich die Medien, dies gar nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Wo sind die Friedensmärsche? Wo ist der Druck auf die Politiker? Ihr bellizistisches Repertoire, ihr Arsenal, ihre Rhetorik herunterzufahren, ich sehe das nicht. In Manila immerhin Gespräche zwischen Lavrov und Rubio. Das ist eine gute Nachricht, dass die Amerikaner zwar sagen, der Ukraine-Krieg sei in der Hierarchie etwas zurückgegangen, nicht mehr ganz oben, nicht mehr an der Spitze der Skala, aber solange die Amerikaner und die Russen reden, ist Hopfen und Malz noch nicht verloren. Und auch die Chinesen haben kein Interesse an diesem Krieg. Aber wer stoppt die Eskalation? Wer stoppt die Wahnsinnigen? Und ich muss Ihnen sagen, dass ich als westlicher Journalist, als europäischer Journalist, entsetzt bin, mit was für einer Blindheit bei uns die Politiker an einer Eskalationsschraube drehen eines Kriegs, dem sie und ihre Länder nicht gewachsen sind. Sie haben nur ihre Kriegsideologie. Sie haben ja gar nicht die Mittel, um diesen Krieg zu führen. Sie sind so arrogant, so abgehoben, dass sie diesen Krieg heraufbeschwören, ohne, um Präsident Trump zu zitieren, Karten zu haben. Sie haben keine Karten, sie haben keine Trümpfe, sie haben keine Armeen, sie haben keinen Wehrwillen. Aber sie haben dieses eingebildete Potenzial einer EU-Supermacht. Und das ist eine Dimension, die auch viel kritischer in Deutschland diskutiert werden müsste. Benutzt man jetzt, benutzen da angeschlagene, in den Seilen hängende Politiker, die sehen, dass immer mehr europäische Bürger dieser EU kritisch gegenüberstehen, benutzen sie jetzt diesen Krieg, diesen Konflikt, um die EU hochzuziehen als eine Art Superstaat, sozusagen die Geburt der EU aus dem Geist der kriegerischen Gewalt? Ist das das Drehbuch, das da abläuft? Auf der Grundlage von bankrotten Konten, auf einem Sumpf von Schulden wankend, diese EU. Das ist eine Politik der Verantwortungslosigkeit und der Fahrlässigkeit. Aber bitte widersprechen Sie mir oder sagen Sie mir, wo ich zu einseitig unterwegs bin. Immerhin, Lavrov und Rubio reden, keine Durchbrüche, aber der Versuch, vor allem von der russischen Seite, den Geist von Anchorage wieder zu beleben. Was übrigens zeigt, dass die Russen diesen Krieg beenden wollen. Aber dieser Krieg ist eben der Versuch einer Lösung eines Problems, das aus russischer Sicht ernst genommen werden muss. Und das sind die Sicherheitsbedenken dieses Staates. Russland ist nicht im Begriff, Europa zu überrennen. Das ist nicht ein neuer Mongolensturm, der sich da ankündigt. Aber Russland möchte in Ruhe gelassen werden, möchte nicht bedroht werden, möchte keine NATO vor der eigenen Haustüre und erst recht nicht auf dem aus russischer Sicht sensiblen Territorium der Ukraine, der eigentlichen Wiege der russischen Kultur. Ist das so schwer zu verstehen? Haben wir Tomaten auf den Augen? Haben wir Wachs in den Ohren? Anscheinend, offensichtlich, ist es so.
Unmissverständlich, ich halte Roger Köppels Engagement für aufrichtig.
Wechsel an der ukrainischen Armeespitze. Der neue Oberbefehlshaber Michailo Drapati hat sich in einem Kiewer Machtkampf durchgesetzt. Drapati übrigens, der in russischen Medien als schlechter bezeichnet wird, weil er in entsprechenden Gefechtskammern schon ziemlich rabiat aufgetreten ist, aber diese Zuschreibung gibt es ja auch auf der Gegenseite. Auf jeden Fall haben wir einen Machtkampf in Kiew. Der neue Oberbefehlshaber ist natürlich Ausdruck einer schweren Krise in der Ukraine. Es hat ja diesen Kampf gegeben zwischen den Technofreaks um den Verteidigungsminister Fedorov, der sich da ganz massiv auch gegen die Armeeführung positioniert hat, so dass eben Präsident Zelensky einschreiten musste. Vielleicht fürchtete er da auch einen starken möglichen Konkurrenten. Er hat dann Fedorov einen anderen Posten angeboten im Kabinett, worauf sich Fedorov nicht eingelassen hat, was meines Erachtens auch die Motive dieses Ministers in einem etwas zweifelhaften Licht erscheinen lassen. Denn wenn man in einem Krieg steht und wenn einen der eigene Präsident fragt, wie kannst du unserem Land dienen, vielleicht in einer anderen Funktion als in der, die du bisher hattest, und du machst nicht mit, dann wirft das kein gutes Licht auf diese entsprechende Staatsführung. Also das ist sicherlich Ausdruck einer schweren Krise, denn gleichzeitig haben sie bei uns ja immer gelesen, auch in einer NZZ und in einer FAZ, dass diese ukrainische Kriegsführung extrem erfolgreich sei gegen Russland. Tatsächlich machen die Russen erhebliche Fortschritte an der Front, nicht so große, wie sie möchten. Sie brechen durch bei den Festungen. Es sind da nur noch wenige Kilometer zu erobern. Das widerspricht einfach diesen Jubelmeldungen, die sie da bei uns hören, diesen Wochenschau-Depeschen, mit denen man bei uns versucht, diese gewaltigen Kriegsanstrengungen und diese nibelungentreue Unterstützung der Ukraine zu rechtfertigen.
Die kleine Audiodatei wünscht Roger Köppel schöne Urlaubstage.
Gleichzeitig brennen in Russland zahlreiche Logistikzentren. Auch dies ist brandgefährlich, denn auf der russischen Seite, und das höre ich in meinen Sendungen mit Wladimir Solovyov, aber auch mit anderen Gesprächspartnern, denn für die Russen ist klar, wir haben jetzt gerade eine Reportage in Arbeit aus Kursk. Da hat unser Kollege Guy Metton sowohl mit Kriegsgefangenen der Ukraine gesprochen, also ukrainischen Kriegsgefangenen in Russland, aber auch mit Anwohnern von Kursk, wie sie diese Invasion von Kursk durch die Ukrainer erlebt haben. Und dort kommt einfach ganz klar zum Tragen, dass sich Russland im Krieg gegen den kollektiven Westen sieht. Und diese Logistikzentren, die könnten nicht angegriffen werden, wenn die Amerikaner nicht auch dabei wären, wenn sie nicht mit Daten und anderen Instrumenten helfen würden.
Das Dossier. Annalena Baerbock of Germany.
Dönerpreis bremsen. Warum?
Das Erlebnis. Inflation. Inflation.
In jedem Fall inflationär der Blödsinn. Die Inflation laut Statistisches Bundesamt im Juli auf 2,8% gestiegen. Tagesschau nennt Begründung auslaufend Tankrabatt. Erdüberlastungstag. Ab heute lebt die Menschheit auf Pump. Gratulation. Halbjahresbilanz Deutsche Bahn. Sie meldet Gewinn. 147 Millionen Euro. Man zählt 960 Millionen Reisende. 17 Millionen mehr als im Vorjahreszeitraum. Die eingangs publizierte Annalena Baerbock formuliert sich gegenüber der Süddeutschen Zeitung. Sieht sich als Frau benachteiligt. Beklagt, die Stimme wäre zu hoch oder High Heels. In sozialen Netzwerken kommen Beschimpfungen wie Nutte dazu. Solche Kommentare gäbe es bei Robert Habeck oder Friedrich Merz nicht.
Freiheit ist für uns wichtiger als Siegfried.
Dieter Dehm informierte mich gestern über den Captain Iglo-Skandal.
Ja, hallo, hier ist Dieter Dehm, Autor von Tausendmal berührt, Tausendmal ist nichts passiert und was wollen wir trinken 7 Tage lang? Und Sie hören oder ihr hört Radio
Paraguay. In den dortigen Fischstäben ist Fisch aus Russland, Seelachs. Dankbar bin ich für einen Bericht von Ruhr 24. Silberfischlein im Badezimmer wären ein Warnsignal für Verbraucher. Ich meine, vielleicht aber auch eine Chance für Fischstäbe. Richtig, bei Silberfischen braucht man mehr Filet, aber sie gedeihen ja auch in unseren Breiten. Und mehrfach betont an dieser Stelle und gestern wahrgemacht. Die Stiege Kichererbsen, 12 Dosen für nur 6 Euro.
Guten Morgen Marcel, hier spricht dein Auto. Du hast mich mit Kichererbsen beladen. Die Kichererbse wird im Wesentlichen zur Ernährung des Menschen angebaut. In Mexiko und Indien sind Kichererbsen nach wie vor ein wichtiges Grundnahrungsmittel. Sie ist eine alte Nutzpflanze.
Nicht nur in Mexiko und Indien, auch bei mir.
Inflation. Das Erlebnis. Inflation. Inflation.
Wer hat's erfunden?
Hä? Wegen Personalnot stellt die Schweizer Polizei erstmals Deutsche ein. Jemand muss ja auf diesen Roger Köppel aufpassen, wie sie auch alle auf die AfD aufpassen. Der Spiegel berichtet Frauke Brosius-Gersdorf, sie hält das Wahlprogramm der AfD in Sachsen-Anhalt für verfassungswidrig. Sie wurde vor einem Jahr von der SPD,
das ist richtig,
vom Richterwahlausschuss des Deutschen Bundestags für die Wahl einer der 3 neu zu besetzenden Verfassungsrichterstellen als Nachfolgerin der ausscheidenden Doris König nominiert. Teile der Union verweigerten Zustimmung. Im Spiegel lese ich AfD mit 41% bei Umfragen stärkste Partei. In Sachsen-Anhalt. CDU wird sicher siegen mit 24%, aber auch nur noch Linke zweistellig. Grüne und SPD ringen um die 5%-Hürde.
Das Problem sind Männer.
Was wäre die Vision 2026 ohne eine gemeinsame Simson-Ausfahrt?
Radfahrer Ulrich Siegmund.
Apropos Wähler, was sagt das überhaupt über den Zustand einer Demokratie, wenn Millionen von Wählern ausgegrenzt werden?
Danke, beste Svetlana, das ist natürlich Ansichtssache. Für Frauke Brosius-Gersdorf ist sie sicherlich hoch intakt. Auch der MDR berichtet Umfrage, CDU fällt weiter zurück, AfD stabil. Tagesspiegel berichtet, in der Berliner Stadtreinigung wurde ein IT-Mitarbeiter wegen AfD-Mitgliedschaft entlassen. Nun, die Stadtreinigung in Berlin scheint mir sowieso vernachlässigbar. Anders Köln.
Allahu Akbar, Allah.
Während ich mir ein Döschen Kichererbsen in meine Gemüsesuppe einrühre, schallt der Ruf des Muezzins in meinen Ohren, denn es ist Freitag, der letzte Tag des Juli 2026, der 31. Juli, die kleine Audiodatei. Mehr Bereicherungen dieser Art landen an in Spanien, in der Exklave Ceuta, tausende Migranten, die Grenzsicherung brach zusammen, Madrid schickt Soldaten, Bloomberg berichtet, Russland steigert die Ölexporte über die Arktis, ob Energiekrise bremst das Vereinigte Königreich den Ausbau von KI-Rechenzentren.
Good morning.
Strom- und Gaspreis haben sich auf der grünen Insel seit 2022 mehr als verdoppelt. Die USA schotten den US-Markt gegen chinesische KI ab. Die Telekommunikationsaufsicht will mobile Roboter aus dem Ausland nur noch mit Sondergenehmigungen zulassen. Der Pentagon vermeldet, US-Soldaten dürfen iranische Angriffe nicht mehr filmen. We all embedded together. Durch israelische Bomben beschädigt. Das christliche Kloster der Verkündigung unserer lieben Frau. Im Südlibanon, im Westjordanland beschlagnahmt Israel Land für eine Siedlungsstraße. Der ORF berichtet, beruft sich auf die israelische Zeitung Haaretz. In Kairo spricht man über Hamas-Entwaffnung. Und das Neue Deutschland informiert, ein 6. U-Boot ThyssenKrupp, atomwaffenfähig, wurde an Israel übergeben. Weitere Folgen. Gemeldet wird eine Explosion an einem LNG-Terminal in Ägypten. Und die Tageszeitung Junge Welt lässt Gerrit Hückmann polemisieren. Die Welt brennt, Multis kassieren. Höckmann stellt fest, die 6 größten Ölkonzerne der Welt haben ihre Gewinne verdoppelt. Irina, Nachrichtenagentur Iran, zitiert den jemenitischen Ansarullah-Führer, wir verurteilen die grausame amerikanisch-saudische Aggression. Er hebt hervor, Riyadh habe sich Washington und Tel Aviv angeschlossen. Er nennt Veränderung des Nahen Ostens Schaffung Groß-Israel, sieht Angriffe auf Iran, Libanon, Palästina als Teil dieses Prozesses. Das pakistanische Außenministerium gibt bekannt, man stünde in Kontakt mit Iran und USA. Regelmäßig sekundiert der ORF den ukrainischen Präsidenten Zelensky. Lässt ihn erzählen, es gebe 6 Tote in der Ukraine durch eine nordkoreanische Rakete. Australiens Aufsichtsbehörde für Internetsicherheit klagt gegen Telekilogramm. Videomaterial von Hinrichtungen und Massenmorden wäre nicht entfernt. Ja, Realität mag man in Australien nicht. Es wird erst begriffen, wenn die Leichen in den Vorgärten liegen. Bericht Tagesschau zum Juni. Hitzewelle sorgt für Rekordabsatz von Wasser und Eis. Like ice in the sunshine.
Like ice in the sunshine. Hallo Marcel, gut siehst du heute aus. Möchtest du aus den vielen Kichererbsen Eis herstellen?
Nein, aber danke sehr aufdringlich. Eine Rakete, wohl eine russische, in Polens Luftraum, alarmiert die NATO, Rumänien, Ungarn drosseln Atomkraftwerke und noch Personalien. Theo Weigel attackiert Uwe Steimle, fordert härteren Umgang mit der AfD. Markus Söder macht Andeutungen zu Spahn-Comeback. Ich hab's doch geahnt. Gleiches in den USA. Ex-Regierungsberater Fauci verweigert Aussagen vom US-Kongress zu Corona. Die Sächsische Zeitung präsentiert die Chefin von Brandenburgs Junger Union. Sie verlässt die CDU, sieht niemanden mehr, den sie glaubwürdig nennen würde. Und Konstantin Schreiber verlässt nach einem Jahr den Axel Springer Verlag.
Ich fahre die Strecke, die hunderte meist junger Menschen vor 2 Jahren genommen haben.
How dare you! Dass ich es nicht vergesse, lernen mit Schlager Beagle Music Limited Eis. In the sunshine. Like ice in the sunshine. Like ice in the sunshine. Klimawandel, El Nino, Extremwetter als Risiko für Festivals, die Themen der Tagesschau nicht darunter. Heute im Süden und Osten zunächst Sonnenschein, dann bewölkter Gewitter. Lokal Unwetter, schwül, bis 38 Grad im Südwesten. Die nächsten Tage milder, hochsommerlich, immer wieder Gewitter. Tendenz wechselhaft.
Marcello, das war wieder mal eine hochinteressante Sendung. Dankeschön.
Talk. Talk. Europe's Alternative Music. Radio Marabu.